HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Jürgen Fitschen. Gastgeber ist Andreas Bomba. Sie waren, Herr Fitschen, lange Jahre im Vorstand, auch Co-Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank und sind nun Vorstandsvorsitzender der Deutsche Bank Stiftung. Das heißt, heute im Doppelkopf geht es ums Geld. Vorrangig Kultur und Geld, denn die Kulturförderung gehört zum Zweck der vor über 30 Jahren gegründeten Stiftung. Wenn Sie, Herr Fitschen, Kulturschaffende treffen, im Konzert, in der Oper oder auch im Berliner Palais Populaire, dem neuen Ausstellungsraum der Deutsche Bank, wollen die alle Geld von Ihnen?
Es kommt vor, dass ich ja auch an diesen Orten angesprochen werde, aber das ist nicht die Regel. Die Diskussion über diese Themen finden zu verschiedenen Anlässen statt. Geld ist immer ein Teil der Diskussion, aber es geht zunächst einmal darum, ein Verständnis zu erzielen über die grundlegende Idee, die diejenigen, die danach fragen, realisieren möchten und für die sie dann Hilfe brauchen. Und dann kommen wir ins Spiel, aber dazu muss man erstmal den Inhalt der Aktivität so diskutiert haben, dass man sich damit auch identifizieren kann.
Und das macht man nicht zwischen Tür und Angel beim Pausengespräch?
Nein,
und
das ist ein intensiver Dialog. Vieles kann im Vorfeld so besprochen werden, dass man weiß, man kommt nicht zusammen, weil wir uns in unserer Satzung Regeln gegeben haben, nach denen wir vorgehen. Und wenn diese erste Hürde überwunden ist, dann verlangen wir auch von den anfragenden Institutionen oder Personen, dass sie uns detailliert Kenntnis verschaffen über das Projekt. Und dann setzen wir uns damit intensiv mit der Geschäftsführung und dem Vorstand letztendlich zusammen.
Ich habe immer das Gefühl, dass Kultur und Geld, deshalb habe ich es in der Eingangsmoderation so betont, ein schwieriges Verhältnis zueinander haben. Kultur kostet Geld, aber Kulturschaffende kritisieren auch gerne die, die das Geld haben. Das hat ja eine lange Geschichte, die zurückgeht bis in die Fürstenzeit, als man im Grunde gönnerhaft die Kultur bedachte zum eigenen Repräsentieren, zu Repräsentationszwecken. Wenn wir die deutsche Geschichte angucken oder auch die französische, die umgaben sich mit Künstlern und wer die besten Künstler hatte, der war der gefeiertste Herrscher. Das ist ein Aspekt dieser Geschichte. Das andere ist, wenn der Name Deutsche Bank fällt, dann denkt man natürlich, klar, da sitzt das große Geld, früher vielleicht mehr als heute. Vielleicht ganz am Anfang, Herr Fitschen, ein paar Zahlen. Wir wollen nicht viel über Zahlen reden, aber es ist doch ganz wichtig, dass man mal benennt, um was es hier geht. Das Eigenkapital der Stiftung habe ich gelesen, das kann man im Internet alles nachlesen, beträgt 144 Millionen Euro. Erträge 2016 5,3 Millionen, 2017 5,1 Millionen. Das ist sehr vereinfacht dargestellt. Wenn man das mal auf Prozente umrechnet, dann sind das keine 4% Ertrag. Ist das nicht ein bisschen wenig für das viele Geld?
Nein, ich glaube, viele Investoren würden glücklich sein, wenn sie in diesen Tagen über 4% Rendite nachdenken könnten, was sie damit machen wollten. Aber Sie haben zwei grundsätzlich unterschiedliche Aspekte genannt. Zum einen das Realisieren dieser Projekte, die ja alle einen guten Zweck als Anlass sehen, bedingt in der Regel auch Kapital, Geld zur Unterstützung. Am Anfang steht immer die Idee, aber danach für die Realisierung geht es in der Regel ohne Geld nicht. Oftmals sind es keine großen Beträge, aber die Quellen, aus denen diese Ideen dann realisiert werden können, die sind oft sehr, sehr dünn. Insofern muss sich jeder vergewärtigen, dass die Vielfalt an kulturellen Aktivitäten, die wir heute in Deutschland genießen, was vielen nicht bewusst ist, welche Buntheit und Vielfalt wir zu unseren Gunsten immer wieder für uns zur Verfügung gestellt bekommen, dass dies ohne Sponsoring im weitesten Sinne, aber auch das Mitwirken von Stiftungen insbesondere gar nicht möglich wäre. Insofern finde ich es immer ein bisschen unredlich und nicht ganz aufrichtig, wenn oftmals diejenigen, die über jede Erhöhung für ein Ticket in der Oper, im Schauspiel sich beklagen, dann über dieses Thema auch in dieser Form noch sprechen. Das andere, was Sie angedeutet haben, ist richtig. Es gab den Ursprung der Stiftung im Mittelalter und diese Ursprünge waren absolut aus heutiger Sicht nicht ehrenwert. Man wollte sich letztendlich ein Ticket in den Himmel kaufen und hat deswegen auf sichtbare Weise versucht, Gutes zu tun, fast so ein Ersatz für den Ablasshandel. Später kann man auch in Frage stellen, ob die Motive so hehr waren, wie sie von einigen dargestellt worden sind. Im Zeitalter der Industrialisierung haben die Unternehmen sicherlich nicht ohne Eigennutz Häuser und Siedlungen gebaut, denn damit haben sie die Arbeiter an sich binden können. Also sich hinzustellen und sagen, das war nur aus Gemeinwohlgründen angedacht, ist sicherlich nicht ganz redlich. Diese Argumente gelten heute nicht mehr. Der Gesetzgeber hat einen engen Rahmen gezogen für die Zwecke, die Stiftungen erfüllen dürfen. Und eines steht immer im Vordergrund, es muss dem Gemeinwohl verpflichtet sein, darf also bei Unternehmensstiftungen nicht dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens unterstützend dienen müssen.
Das heißt, wenn in der Satzung steht, ich bleibe mal bei der Deutschen Bank, die Deutsche Bank errichtet eine Stiftung, um Projekte zu unterstützen, damit sie ihr Image verbessern kann in der Öffentlichkeit. Eine solche Stiftungssatzung würde von der Stiftungsaufsicht, die es ja auch gibt, die im Staat bei der Verwaltung liegen, nicht genehmigt.
Wenn man es so zum Ausdruck bringt, fürchte ich nicht. Allerdings ist es auch nicht von der Hand zu weisen, dass wir unserer Aufgabe als Stiftungsvorstand so gerecht werden sollen, dass wir natürlich unter Einhaltung aller der Auflagen und diesem Gemeinwohl verpflichtend, also selbstlos im Grunde genommen, trotzdem auch im Visier haben, da wir als Deutsche Bankstiftung den Namen Deutsche Bank, auf den wir stolz sind, tragen, uns so verhalten, dass absolut daraus keine negativen Konsequenzen für die Bank erwachsen können. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wo das vielleicht einmal relevant sein könnte. Die Freiheit, die die Stiftungen auch nach dem Gesetz bewusst zugewiesen bekommen haben, die sollen wir ja auch im Grunde genommen dazu nutzen, diese Dinge mit zu initiieren und zu unterstützen, die aus anderen Quellen nicht gespeist werden können. Man könnte sagen, in einem gewissen Sinne sollen Stiftungen durchaus auch im Kulturbereich innovative Projekte fördern. Nicht alles davon wird erfolgreich sein. Es kann sein, dass in irgendeinem Journalist dann einmal schreibt, dass ein Projekt, das die Deutsche Bankstiftung unterstützt hat, eben nicht zum Erfolg geworden ist. Davor darf man keine Angst haben. Ich glaube, dass wir in der Lage sind, diese Freiräume, die uns zur Verfügung gestellt werden in der Institution der Stiftung, sehr verantwortungsvoll ausnutzen können und wie gesagt, dabei auch immer im Visier haben werden, dass wir auch wenn wir etwas Innovatives tun, daraus kein Schadenspotenzial ableiten können.
Sie dürfen auch die Rolle der Kunstkritik nicht überschätzen im Journalismus. Auch da gibt es natürlich sehr viel, sag mal, Eigennutz bei den Kunst-, Musik- und sonstigen Kritikern. Aber das ist ein anderes Thema, was wir mit Ihnen, Herr Fitschen, nicht besprechen müssen. Sie haben da sicher auch schon Ihre eigenen Erfahrungen gemacht. Also fassen wir mal zusammen. Es gibt, um Kultur zu bezahlen, Kultur kann sich nie selbst tragen. Wir reden jetzt bei der Deutschen Bank Stiftung nur über den Kulturaspekt fürs Erste. Es gibt ja noch andere Aspekte bei dieser Stiftung. Kann sich nie selbst finanzieren. Die Produktion, die Kreativität kostet einfach Geld und ist nicht durch Eintrittskarten zu erlösen. Da gibt es zwei Förderer, zwei Finanziers. Das eine ist die öffentliche Hand, sprich der Steuerzahler, also nicht der Staat und nicht die Politiker, sondern es ist der Steuerzahler. Die Politiker verteilen das Geld nur und zum anderen diese vielfältigen privaten Institutionen, die sich aber dem Gemeinwohl verpflichten müssen. Jetzt machen wir Musik. Bei dieser Sendung dürfen ja alle Gäste ihre Musik mitbringen. Da erlebt man große Überraschungen. Und bei vielen ist es ein bisschen Replik auf die Jugend, auf das eigene Leben. Was haben die Menschen gehört? Songs, Lieder, Musik, die irgendwas mit ihrem Leben zu tun haben. Sie haben als erstes ausgesucht Sweet Home Alabama, heißt dieser Titel. Was verbindet Sie, Herr Fitschen, mit dieser Musik?
Sie haben schon angedeutet, man geht oft zurück, das ist mir auch so passiert. Meine Frau hat gesagt, das ist ja eine sehr nostalgische Auswahl. Sie hat völlig recht damit. Entspricht nicht meinem gegenwärtigen Verständnis von Musik beziehungsweise der Zeitaufteilung, die ich zwischen dem, was von früher immer noch da ist und was später ist dazugekommen ist, mit der klassischen Bereich, heute für mich relevant ist. Also am Frühstückstisch gibt es keine Rockmusik, sondern es gibt eher Brandenburgischen Konzerte oder Vivaldi, weil das einfach besser zu der Stimmung am frühen Morgen passt. Aber als ich darüber nachgedacht habe, was ich mit diesen Vieren zum Ausdruck bringen will, da habe ich eine schlaflose Nacht gehabt, muss ich gestehen. Denn die Vielfalt dessen, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist so groß, dass vier eine viel zu geringe Zahl ist.
Da merkt man mal, wie viel man, selbst wenn man keinen musikalischen Beruf hat, dann doch mit Musik zu tun hat.
Ja, es ist so. Ein Leben ohne Musik kann ich mir gar nicht vorstellen. Dieses erste Lied erinnert mich an meinen zweiten Besuch in den USA. Innerhalb von 14 Tagen habe ich es geschafft, mit dem Greyhound-Bus einmal von Ost nach West und von West nach Ost zu fahren. Und kein anderes Lied habe ich so häufig gehört wie dieses. Es war dort gerade herausgekommen. Es wurde hinterher zu einer Ersatzhymne für die Südstaaten. Es ist das klassische Lied für das, was man als Southern Rock bezeichnet. Und ich bin in der Generation groß geworden, wo Rock und Country Music so relevant war, vielleicht wie nie vorher, vielleicht auch nicht später. Ich habe eine Akustikversion mitgebracht, weil das Originallied so oft gespielt wird. Aber bei diesem Lied, da zuckt es immer noch in den Beinen und ich habe wunderbare Erinnerungen an diese Tour durch die Vereinigten Staaten.
Turn it up. Big wheels keep on turning. Carry me home to see my kin. Singing songs about the Southland. I miss Alabama once again, and I think it's a sin. Yeah.
Sweet Home Alabama von der Gruppe Lynyrd Skynyrd. Jürgen Fitschen hat sich das ausgesucht in Erinnerung an eine Greyhound-Fahrt quer durch die USA. Wann war das, Herr Fitschen?
74 oder 75, bin ich mir ganz sicher. Aber es waren noch Zeiten, wo man im Dialog mit den Mitfahrern das, was wir heute als Stimmung in den USA erleben, für unmöglich gehalten hätte. Insofern kann man sich schon Gedanken darüber machen, was in diesen 40 Jahren dort eigentlich anders gelaufen ist, dass das Verhältnis zu uns in Europa heute so belastet scheint.
Wäre ein weiteres Thema für eine weitere Sendung. Wir sprechen über die Deutsche Bank Stiftung, deren Vorstandsvorsitzende Sie sind, Herr Fitschen. Noch einmal Basics, wie man sagt. Da ist ein Geldtopf und dieses Geld wird angelegt, wie das jeder Sparer kennt. Und da gibt es einen Ertrag draußen. Von dem Ertrag werden diese Projekte, die Sie betreiben, finanziert. Wo kommt das Geld her?
Also die Deutsche Bank Stiftung, wie wir sie heute kennen, wurde 2005 gegründet und existiert durch die Zusammenlegung von zwei Vorgängerstiftungen. Einmal eine Stiftung, die ursprünglich Hilfe zur Selbsthilfe hieß, im Jahr 86 gegründet wurde, auf Initiative des damaligen Vorstandssprechers der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen. Die Deutsche Bank hat dann nach der Ermordung Alfred Herrhausens diese Stiftung im Jahre 89 umbenannt in die Deutsche Bank Stiftung Alfred Herrhausen Hilfe zur Selbsthilfe. Und sie fokussierte auf sozialen Themen. 9 Jahre später, 1995, gründete die Deutsche Bank anlässlich des 125-jährigen Bestehens eine Stiftung mit dem Namen Kulturstiftung der Deutschen Bank, in dem die sehr vielfältigen kulturellen Engagements der Bank zusammengefasst worden. Seit 2005 die Deutsche Bank Stiftung, die auf diesen beiden Säulen beruht, also Soziales und Unterstützung von Kunst und Kultur. Auch Bildung spielt eine Rolle und in einem limitierten Maße auch die Katastrophenhilfe bzw. Prävention. Da würde ich später gerne nochmal drauf zurückkommen. Diese Stiftungen wurden mit Einmalbeträgen ausgestattet. Sie sind also anders als einige andere Stiftungen nicht Besitzer von Deutsche Bank Aktien und haben deswegen auch danach keinen Zugang zu laufenden Einkommen gehabt. Dieses Stiftungsgeld, Sie hatten schon die Beträge vorhin erwähnt, muss sinnvoll angelegt werden. Das Kapital muss erhalten werden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite nützt Kapitalerhaltung nichts, wenn es nicht mit Einkommen verbunden ist. Und das haben wir bisher immer ganz gut hinbekommen. Wir nutzen dabei die Berater, Fachleute der Deutschen Bank. Und aus diesen laufenden Erträgen finanzieren wir die Projekte.
Ja, die laufenden Erträge, das waren die knapp 4%. Auf die möchte ich gleich nochmal kommen. Aber dieses Geld, was da sozusagen aus dem Gewinn herausgenommen wird, da müssen ja zwei zustimmen. Einmal der Staat, der gerne Steuern sehen würde auf den Gewinn und das nicht zu knapp, Körperschaftssteuern. Und zum anderen die Aktionäre, also die Eigentümer der Deutschen Bank, die natürlich lieber Dividende sehen, als dass dieses Geld irgendwo verschwindet und dann, ich sag's mal ein bisschen negativ, den Kulturmanagern zur Verfügung steht, um unters Volk gebracht zu werden. Gibt es da Schwierigkeiten oder gab es da Schwierigkeiten? Heute wäre es vielleicht ein bisschen anders, weil die Margen nicht mehr so groß sind.
Es gab keine Schwierigkeiten. Im Gegenteil, ich denke, dass sich zunehmend auch in der Auffassung der Aktionäre durchgesetzt hat, dass auch Unternehmen sich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen sollen. Wir sehen unzählige Beispiele, wo heute Kritik geübt wird an einem übermäßigen Festhalten, ausschließlich an Renditezielen. Die Zeiten sind vorbei. Unternehmen werden verantwortlich gemacht an der Mitwirkung der Verbesserung der Umweltbedingungen, die unter rein Finanzaspekten vielleicht keine Rendite abwerfen können, die Aktionäre a priori befriedigt, aber wo jeder die Einsicht hat, dass Unternehmen diesem Gedanken nicht näher kommen, in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit Schaden erleiden werden. Ein Schaden, der sich dann vielleicht auch in finanziellen Konsequenzen umsetzen kann. Also ich glaube nicht, dass Aktionäre ein Problem haben, wenn so viel ausgeschüttet werden würde, dass für Dividenden nichts mehr übrig ist, dann hätten wir ein Problem. Aber das ist in der Regel ja nicht der Fall. Man muss unterscheiden, dass Stiftungen, die von Unternehmen unterstützt werden, möglicherweise andere Ziele verfolgen als Stiftungen, die von Privaten initiiert werden. Da geht es oft darum, im Gedenken an eine Person etwas etabliert wird, um somit Respekt, Dank auszudrücken. Das kann kein Anlass sein, in der Regel für ein Unternehmen. Und so sehen wir auch bei Unternehmen, dass diese Stiftungen eigentlich, obwohl es jetzt sich sehr betrieben handelt, für die Ewigkeit angelegt sind. Insofern ist es hier ein Gedanke, der dem Nachhaltigkeitsgedanken sehr wohl nahe steht und gleichzeitig aber auch dann bei Veränderungen in der öffentlichen Wahrnehmung dazu zwingt, nachzudenken, ob der Stiftungszweck ursprünglich einmal festgelegt auf Dauer so erhalten werden kann. Und hier ist eben das Schöne, dass Stiftungen dem Wandel in der Gesellschaft sehr schnell folgen können, denn es sind ihnen ja keine Fesseln angelegt. Und sie brauchen dann auch nicht wieder zurückzugehen an den Stiftungsgeber und fragen, ob sie es dürfen. Sie haben eine Verantwortung, der sie aber mit einem hohen Freiheitsgrad gerecht werden können.
Wer legt denn diesen Zweck fest?
Was das mit dem macht der Stiftungsvorstand. Passiert? Das steht auch in der Satzung drin. Der Vorstand des Kapitalgebers der Deutschen Bank AG benennt den Vorstand. Und da gibt es natürlich auch Dialog. Aber die Eigenständigkeit wird dann nicht angetastet. Bei diesen Entscheidungen, da ist die Autonomie des Vorstands einzuhalten. Die Finanzämter wachen sehr darauf, dass hier keine Einflussnahme des Kapitalgebers erfolgt.
Wenn man auf der Homepage der Deutsche Bank Stiftung im Internet schaut, da findet man unter den Förderprojekten 5 Untergruppen. Ich nenne die mal, das ist Exzellenzförderung, Kultur, Chancengerechtigkeit, Integration und Katastrophenprävention. Sie haben es vorhin schon angesprochen, Herr Fitschen. Und da gibt es dann diverse Projekte darunter, die konkret benannt werden, was da im Einzelnen gemacht wird. Da werden wir auf das eine oder andere noch zu sprechen kommen. Ist das Ausfluss des Willens des Stiftungsvorstandes oder werden diese Dinge so gebündelt, weil ja auch Anträge kommen an Sie? Also Sie sind ja im Kontakt mit vielen Kulturschaffenden und nicht nur Kulturschaffenden, sondern eben all diesen Schaffenden. Sie haben den Bildungsaspekt, die Integration angesprochen, die dann auf Sie zukommen und sagen, da könnt ihr doch eigentlich was machen. Und dann ergibt sich, dass man plötzlich so einen Schwerpunkt hat. Wie verläuft das?
Heute ist es so, dass wir uns an diesen Schwerpunkten orientieren, nicht reagieren auf einen Vorschlag von außen, um dann einen neuen Schwerpunkt zu bilden. Denn 5 Millionen klingen wie ein großer Betrag, aber wenn man die Fülle der möglichen Projekte nimmt, dann wissen wir, dass wir da schon ein Problem haben, auszuwählen. Wenn wir das Ganze noch breiter aufstellen würden, würde dieses Problem noch größer werden. Es ist nicht ohne eine gewisse Willkür, dass es gerade diese Kategorien sind. Sie finden ja eine Kategorie überhaupt nicht, die bei vielen anderen auch eine Rolle spielt, das ist der Sport, der natürlich eine gesellschaftliche Relevanz hat, die auch in der Deutschen Bank anerkannt wird. Hier ist die Deutsche Bank AG selbst beispielsweise als ein nationaler Förderer der deutschen Sporthilfe unterwegs. Wir haben bewusst gesagt, alles, was mit Sport zu tun hat, wird bei uns nicht akzeptiert. Nicht, weil wir es nicht für förderungswürdig halten, sondern weil wir uns fokussieren wollen.
Da gibt es bessere Wege. Da kann die Deutsche Bank zum Beispiel auch Werbung machen. Beim Reitturnier in Aachen sieht man das zum Beispiel immer wieder, wenn man das gelegentlich im Fernsehen mal schaut. Machen wir wieder Musik, Herr Fitschen. Die zweite aus Ihrer Jugendzeit. Joe Cocker, Just Pass It On.
Ja, Joe Cocker war ein besonderes Erlebnis für mich. Ich war gerade in Hamburg im Studium unterwegs. Dann tauchte eines Tages Joe Cocker auf. Ich wusste von ihm, dass er einen riesen Hit gelandet hatte mit einer Version eines ursprünglich von den Beatles komponierten Liedes With a Little Help of My Friends. Ich habe in Vorbereitung für dieses Treffen beide Versionen nochmal nebeneinander gelegt und war dann überzeugt, dass Joe Cocker eine gute Wahl ist. Dagegen klingt das Lied aus dem Mund der Beatles ein bisschen langweilig, muss ich gestehen. Und er hat eine Stimme, die mit dem Alter immer besser geworden ist, finde ich. Und deswegen habe ich ein relativ jüngeres Lied genommen, das erst 12 Jahre alt ist, Just Pass It On. Und bei keinem anderen Künstler habe ich das Gefühl gehabt, dass die Stimme so mit seiner Körpersprache harmonierte, so viel Energie auf der Bühne, das ist schon sehr beeindruckend gewesen.
don't owe me. I'll be hoping. I'll be praying. Tumbu is
Just Pass It On. Joe Cocker. Wenige Jahre vor seinem Tod hat er dieses Lied aufgenommen. Eine Auswahl von Jürgen Fitschen, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutsche Bank Stiftung. Heute zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Herr Fitschen, eines wird Sie genauso bewegen wie, glaube ich, die allermeisten unserer Zuhörer. Das ist das, was man als Niedrigzinsphase bezeichnet. Also, man gibt Geld weg, man legt es an. Das ist bei Ihrer Stiftung genauso wie bei den vielen, die für die Altersvorsorge sparen. Also gar nicht kulturell, sondern wirklich im eigenen Interesse. Und merken, dass bedingt durch die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank praktisch keine Rendite, also dieses Kapital nicht wächst und man eher besorgt ins Alter schaut. Jetzt erklären Sie unseren Zuhörern in 2 Minuten, ob das notwendig ist. Warum ist das so?
Es ist keine Frage, dass Stiftungen wie alle anderen Anleger auch besonders herausgefordert sind. Wir hätten es viel lieber, wenn wir den doppelten Betrag in unseren Investitionen erzielen könnten, um dann noch mehr Projekte, von denen es ja so viele gibt, die förderungswürdig sind, zu unterstützen. Wir müssen festhalten, dass das, was uns seit einigen Jahren hier verfolgt, aus deutscher Sicht ist das, glaube ich, der richtige Ausdruck, aus europäischer Sicht ganz anders gesehen wird. Und es ist ganz wichtig, dass wir es verstehen, dass solange wir an der Idee von einer Europäischen Union festhalten, dass wir diese Themen nicht nur aus der deutschen Brille beurteilen. Damit laufen wir gegen die Wand. Wer es jetzt noch nicht kapiert hat, muss sich nur an das erinnern, was gerade von dem französischen Präsidenten zu diesem Thema gesagt worden ist. Der es sich hat nicht nehmen lassen, öffentlich zu behaupten, dass das deutsche Modell am Ende ist. Darüber muss man mal sehr intensiv nachdenken und nicht gleich beleidigt sein, weil das in dieser Form zu unserer Überraschung so deutlich gemacht wird. Also die Zinspolitik hat dazu beigetragen, dass das nicht eingetreten ist, was nach der Finanzkrise von einem befürchtet wurde, dass es zu einem Kollaps kommen wird. Es hat Konsequenzen der negativen Art. Für alle diejenigen, die Vorsorge betreiben wollen, ergeben sich ganz neue Probleme. Sie betreffen insbesondere die nachfolgenden Generationen. Es kann zu Verwerfungen in bestimmten Assetklassen führen. Die Sorge um die Preiserhöhung im Immobilienbereich ist real, mit all den Konsequenzen auch auf die Mietsituation. Im Grunde genommen müssen wir aufwachen und feststellen, dass es für die Probleme, die wir heute haben, keine einfachen Lösungen mehr gibt. Die Komplexität, die Konnektivität ist in einem Maße gewachsen, dass viele sich überfordert fühlen und das letztendlich auch zu dieser Grundstimmung, die wir im Lande heute haben, beiträgt, nämlich Unsicherheit in einem Maße, dass Populisten davon schon wieder in einem ungeahnten Maße profitieren können. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann es mit dieser Niedrigzinspolitik vorbei ist. Wir könnten diskutieren, ob sie heute noch so gerechtfertigt ist, ob sie ihren Zweck auch gedient hat, nämlich Nachfrage nach Krediten anzustoßen. Da habe ich meine Zweifel. Auch aus Banksicht ist es nicht so einfach für die Banken, das umzusetzen. Die Banken, die im Übrigen auch sehr getroffen sind durch diese Zinspolitik, ihre Geschäftsmodelle radikal umstellen müssen, um weiterhin erfolgreich arbeiten zu können. Aber wie gesagt, eine Schwarz-Weiß-Beurteilung, die bietet sich nicht an. Ich glaube, wir müssen alles dran setzen, dass das, was Herr Draghi immer gesagt hat, von der Politik erfüllt wird. Denn er hat sich nie hingestellt und gesagt, er würde damit die Probleme Europas lösen. Er hat gesagt, ich kann nur Zeit gewinnen, damit die Politik die Lösung findet. Die Politik hat diese Zeit nicht effizient genutzt. Diese Feststellung würde ich gerne
sagen. Es ist also nicht damit getan, dass man sagt, wenn der Italiener Draghi, der aus einem Südland kommt, wo man mit Geld anders umgeht als in den Nordländern, wenn der dann sein Amt zurückgeben muss und ein Präsident Weidmann, der aus Deutschland kommt, vielleicht an seine Stelle rückt, dass dann alles besser wird.
Nein, das sind Stereotypen. Ich würde es vorziehen zu sagen, dass wir respektieren müssen, dass es sehr unterschiedliche kulturelle Ausprägungen gibt, auch in der Steuerung der nationalen Wirtschaften. Wir haben uns nun entschlossen, zu Recht, wie ich meine, in der Europäischen Union unter einem Dach zusammenzuwachsen. Das ist in Teilen gelungen. Wir haben eine Geldpolitik, die keine Differenzierung mehr zulässt. Eine Geldpolitik, die der deutschen Wirtschaft mehr geholfen hat, als notwendig war. Das wird uns auch immer wieder vorgeworfen. Wir haben aber noch keine gemeinsame Fiskalpolitik. Wir haben es noch nicht geschafft, den Binnenmarkt zu vervollständigen. Und das ist die absolute Priorität. Denn der Rest der Welt wandelt sich wesentlich schneller, als es in Europa heute der Fall ist. Und wenn wir nicht aufpassen, dann werden wir weiterhin ganz hinten im Zug sitzen. Das ist keine Alternative für Europa. Die Konsequenzen werden sich schneller einstellen, als uns heute, weil es uns noch so verdammt gut geht, dann bewusst sein werden.
Dann brechen wir das schnell runter auf die Kultur, bevor wir diese wirtschaftswissenschaftlichen Aspekte vertiefen. Die Kultur, die ja so international ist wie das Wirtschaftsleben überhaupt. Da gibt es eigentlich kaum noch nationale Grenzen, wenn man sich das mal betrachtet, welche Künstler insbesondere bei uns tätig sind, wenn man nach Berlin guckt, wie international die Kunstszene dieser Stadt ist, aber nicht nur dort, sondern überall. Auf der anderen Seite haben wir ein starkes Bedürfnis nach regionaler Kultur, auch nach lokaler Kultur, wenn man übers Land fährt und Plakate sieht vom Gesangverein, von Initiativen jeglicher Art, dann steht da immer drauf, unterstützt von der Sparkasse, von der Sparkassenstiftung. Das ist ja dann im Grunde auch ein Auslaufmodell, wenn auch diese Institute kein Geld mehr verdienen.
Die Situationen, die sich aus dieser Zinspolitik ableiten, die gelten für alle Beteiligten. Kleine, große, lokale, regionale oder national orientierte Institutionen. Das Problem, was ich sehe, ist, dass wir die Frage, die ich eingangs schon mal angetippt hatte, nämlich die Frage, wie wir in Freiheit dem Gemeinwohl verpflichtet bleiben können, auch darin gehend untersuchen müssen, ob es überhaupt noch regionale Grenzen gibt. Ich kenne einige Stiftungen, die sagen, wir gehen nicht aus unserem Kreis heraus. Ist ja völlig legitim, weil sie auch genügend Betätigungen dafür haben. Ist ja kein Mangel an Möglichkeiten vorhanden. Aber gleichzeitig müssen wir feststellen, dass es doch eigentlich nicht mehr sein kann, wenn wir global so vernetzt sind, dass wir das Gemeinwohl immer noch in nationalen Kategorien definieren. Deswegen haben wir, vielleicht kann ich da ein Beispiel geben, uns Gedanken gemacht, wie wir mit dem Roten Kreuz in diesem Fall eng zusammenarbeiten können für ein Projekt eben nicht in Deutschland, sondern ganz weit weg in Zentralasien. Etwas, was wir gar nicht könnten, weil wir die Kapazität nicht haben, hat das Rote Kreuz jetzt in Angriff genommen. In mehreren Ländern wollen sie eine bessere Katastrophenprävention etablieren. Also nicht nur dann, wenn Unglücke passiert sind, uns ansprechen und sagen, bitte spenden, sondern dafür Sorge tragen, dass die Konsequenzen für die Opfer von vornherein gemildert sind oder es vielleicht gar keine Opfer gibt. Da haben wir uns gerne eingebracht und insofern sehen Sie, dass dieser Gedanke, ob es nun lokal oder regional förderungswürdig ist, uns nicht zu sehr einengen soll. Natürlich fühlen wir uns auch unserem Standort Frankfurt besonders verpflichtet, aber wir sind auch national unterwegs und in einem sehr begrenzten Maße, leider sage ich, international. Denn ich würde behaupten, dass die Ansprüche an eine Gemeinwohlverpflichtung im Ausland noch nicht so gelebt werden, wie das bei uns Gott sei Dank der Fall ist. Und wenn wir ehrlich sind, dass es viel mehr Anlass gibt, im Ausland noch zu helfen, als das bei uns im Inland der Fall ist.
Walk Through the World ist der nächste Musiktitel. Das passt genau.
Mark Cohn, ja, der ist mir in Tokio über den Weg gelaufen. Ich war noch nicht sehr lange dort, wohnte mitten in Tokio und fand einen kleinen Musikladen. Der war so gut sortiert. Der Inhaber hatte ja einige Jahre in Amerika verbracht und war deswegen auch Spezialist für die Country Music, der ich so verbunden war. Man konnte bei ihm die Discs ausleihen. Das war wunderschön. Wenn sie ihm nicht gefiel, gab man sie zurück. Und ich erinnere mich an einen Tag, wo ich auch mit 4, 5 wieder nach Hause ging am Samstagnachmittag. Und er sagte, und diese, die werden sie mit Sicherheit nicht zurückgeben. Das war Mark Cohns Debütalbum. Ich halte ihn für einen der besten Songwriter, die sich mit einem Bob Dylan oder auch mit einem Van Morrison oder Simon durchaus messen können. Und dieses Lied hat etwas, was ich nicht immer berücksichtige, wenn mir ein Lied gut gefällt, aber der Text. Denn als ich in Tokio war, da habe ich gemerkt, wie weit ich weg war von meinen kulturellen Wurzeln. Und das hat sehr viele Nachdenkensprozesse ausgelöst. Und heute geht es mir genauso. Wenn ich dieses Lied höre, dann denke ich immer noch an die Zeit dort zurück und wie unterschiedlich die Kulturen sind. Insofern ist es ein Lied, was nicht nur gut zu hören ist, sondern auch das tut, was auch in der Oper regelmäßig passiert, dass man Anlass hat, bei einem schönen Lied über ganz andere Dinge nachzudenken, die einem dann in den Sinn kommen.
Walk Through the World. Durch die Welt gekommen ist auch Jürgen Fitschen, der Gast im Doppelkopf in H2 Kultur, heute Vorstandssprecher der Deutsche Bank Stiftung und zuvor Jahrzehnte bei der Deutschen Bank in verschiedenen Erdteilen tätig. Herr Fitschen, so kann man es, glaube ich, sagen. Die Deutsche Bank Stiftung betreibt 5 Bereiche, Förderbereiche, ich habe sie vorhin genannt, die nicht nur mit Kultur zu tun haben. Wenn man dann da reinguckt im Einzelnen, da sind also, na, würde ich mal sagen, fast konventionelle Dinge, Opernstudio Frankfurt, das Schauspiel Frankfurt, es gibt Projektförderungen beim Klavierfestival Ruhr, beim Rheingau Musikfestival, dass sie nicht als solches, glaube ich, unterstützen, sondern wo halt bestimmte Projekte unterstützt werden. Aber dann gibt es auch so Sachen wie Über den Tellerrand Berlin oder Datenspeech, Umgang mit sozialen Netzwerken, mit Hassbotschaften, was sich an junge Leute richtet, die lernen müssen, damit umzugehen. Was liegt Ihnen persönlich besonders am Herzen bei diesen Förderprogrammen?
Ja, es gibt, wie ich schon angedeutet habe, keinen Mangel an Möglichkeiten. Und das macht es immer so schwierig, diese Frage konkret zu beantworten. Ich denke, dass wir gerade in der gegenwärtigen Situation Integrität besonders wichtig erachten müssen. Der Zufluss von Flüchtlingen stellt uns hier vor großen Herausforderungen. Und ich denke, dass die Teilnahme an kulturellen Aktivitäten ein besonders gutes Mittel ist, um diesen Flüchtlingen, gerade den jüngeren Menschen, zu erlauben, hier Wurzeln zu schlagen und sich mit ihrer Umgebung zu identifizieren. Es wird ja immer der Vorwurf gemacht, dass sie sich in Inseln hier nicht bereit sind zu integrieren. Ich glaube, dass das nicht stimmt in dieser Form. Aber wir wollen damit einen Beitrag leisten, dass sie Erfahrungen sammeln können, die sie von sich aus vielleicht nicht finden können. Aber es muss dabei nicht immer nur um Flüchtlinge gehen, denn wir haben auch eine gewisse Ungleichheit hier im Lande nach wie vor, trotz aller Bemühungen festzustellen im Bildungswesen, wo wir feststellen, dass Herkunft die Zukunft in einem Maße mitentscheidet, die absolut nicht akzeptabel ist. Und hier wollen wir dafür Sorge tragen, dass diejenigen, die nicht durch ihre Herkunft schon geprägt sind, eine Art der Chancengleichheit erfahren können, die es ihnen dann erlaubt, mitzuhalten und sich vorbereiten auf ihr wachsendes Leben. Ein Projekt, was ich im Bereich der Musik besonders herausheben möchte, ist die Akademie Musiktheater heute. Die AMH ist weltweit einzigartig im Bereich der Nachwuchsförderung für das Musiktheater und hat sich unter den Beteiligten und den Kennern als ein Markenzeichen etabliert. Hier haben wir auch den Charakter der Internationalität wiedergefunden. Wir haben 18 Nationalitäten, die bisher im Netzwerk vertreten sind. Es werden jedes Jahr mehr. Nach dem Abschluss eines 2-jährigen Programms, was die verschiedenen Facetten in dem Betrieb des Musiktheaters ansprechen, haben wir immer ein Abschlussprojekt bisher mit der Oper Hamburg gemeinsam erleben können. Im Jahre 2019 wird zum ersten Mal das Ganze hier in Frankfurt stattfinden, in Kooperation mit dem weltberühmten Ensemble Modern und der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Und das Ganze kommt dann am 21. November 2019 unter dem Titel Ménage à Trois zur Aufführung. Und ich hoffe, dass viele Zuhörer auch den Weg dorthin finden. Insofern hier nur stellvertretend für viele 2 Beispiele. Und wie ich schon angedeutet habe, entscheidend ist, dass es darum geht, dort einzugreifen, wo überzeugende Initiativen etabliert sind. Und ohne eine solche Unterstützung der Stiftung sonst nicht zur Ausführung gelangen.
Bevor wir auf eine letzte dieser Aktivitäten kommen, Herr Fitschen, das habe ich richtig verstanden. Es gibt 2 Ansätze. Also das eine ist, Sie entwickeln Projekte selbst. Da hat jemand eine Idee aus Ihrem Beirat, aus Ihrem Vorstand und sagt, das ist eine wichtige Sache. Und dann gibt es, wie in dem Bereich, den Sie genannt haben, mit der Integration, sehr viele Initiativen, die sich an Sie wenden und die Deutsche Bankstiftung dann sagt, jawohl, das ist gut, das unterstützen wir.
Letztes ist die Regel, denn wir wollen keinen großen Apparat aufbauen, weil die Initiatoren in der Regel auch schon eine Infrastruktur haben beziehungsweise bereit sind, sie zur Verfügung zu stellen, sodass wir nur das letzte Glied in der Kette sind. Das ist absolut in Ordnung. Wir bringen uns schon mit ein, beteiligen uns dann auch an den Durchführungen, aber wir müssen dann nicht unbedingt derjenige sein, der die Regie führt. Das ist eben bei der Akademie Musikpedata etwas anders gewesen. Deswegen habe ich so besonders herausgestellt.
Diese Aktivität, über die wir noch kurz, bevor die Sendung zu Ende geht, sprechen wollen, das ist die Kronberg Akademie. Vor den Toren von Frankfurt gelesen. Da hat, glaube ich, mancher etwas gezuckt in Frankfurt vor, ist das jetzt ein Jahr her, als ein großer Auftrieb an auch bundespolitischer Kulturprominenz in den Vordertaunus kam und einen Spatenstich für einen neuen Konzertsaal dort setzte. Hat man gesagt, warum braucht man denn in der Region noch einen Konzertsaal? Die Saalbesitzer in Frankfurt sind etwas aufgeschreckt, weil es ja sein könnte, dass sich ein interessanter Teil des Musiklebens plötzlich aus der Stadt weg in die Region verlagert. Was steckt dahinter?
Verlagerung aus der Stadt weg ist nicht ganz richtig, denn die Kronberg Akademie gibt es schon länger. Sie haben durchaus eine gute Kooperation auch mit den institutionellen Einrichtungen hier in Frankfurt. Nein, die Kronberg Akademie ist etwas, der die Deutsche Bankstiftung auch verbunden ist. Wir haben gerade an jüngsten Beschlüsse uns entschieden, ein Ausbildungsprogramm über mehrere Jahre hinweg zu unterstützen. Sie ist, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, die Kronberg Akademie, denn weltweit genießt sie einen Ruf, wie auch die Frankfurter Oper, der nicht mehr zu übertreffen ist für die jungen Künstler. Und ich habe das Vergnügen gehabt, eine Reihe von ihnen kennenzulernen. Es ist das Beste, was ihnen passieren kann. Sie alle möchten gerne nach Kronberg kommen, aber 25, das ist die Zahl, auf die es zurzeit begrenzt ist. Die Qualität ist absolut Weltklasse, das darf man hier in diesem Falle ohne Einschränkung so sagen. Das sehen Sie auch daran, dass sich einige der bekanntesten Komponisten, Dirigenten bereit erklären, dort mitzuarbeiten, als Ausbilder für diese Künstler sich zur Verfügung zu stellen. Und wer eine solche Meisterklasse einmal erlebt hat, der muss einfach angesteckt werden durch die Leidenschaft, Intensität, die Sie dort in den Räumlichkeiten wiederfinden. Die Konzerte, die dort schon aufgeführt worden sind, sind hervorragend. Aber die Räumlichkeiten sind nicht auf dem gleichen Standard. Und diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass es zu einem Projekt gekommen ist, das ich jetzt mit begleiten kann, mit den Kollegen im Kuratorium. Und wir sind dankbar dafür, dass sich viele private Spender bereit erklärt haben, hier mitzumachen. Das war auch ein wesentlicher Grund, weshalb nachher die Förderung durch den Bund und das Land Hessen erfolgreich genehmigt wurde. Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis der Konzertsaal fertig ist, aber wird eine Bereicherung darstellen, nicht nur für die Stadt Kronberg, sondern auch für Frankfurt, für die ganze Main-Region. Und ich würde jedem anderen empfehlen, einmal den Weg nach Kronberg zur Akademie zu finden und dort zu hören, um was es geht.
In dem neuen Saal, Herr Fitschen, wird Irish Heartbeat sicher nicht erklingen.
Wer weiß. Denn der Künstler, der dahinter steht, ist für mich derjenige, der ein solch breites Repertoire in seinem Leben, er ist ja auch schon über 70, abgedeckt hat, dass ich ihm auch zutrauen würde, dass er hier kommt. Denn er war unter anderem auch im Jazzfestival in Montreux dabei. Also der Weg muss ihm nicht unbedingt versperrt bleiben. Aber es werden primär dann die Streicher dort sich bewähren auf der Bühne. Das ist sicherlich richtig. Aber ich habe das Stück trotzdem genommen, weil Van Morrison und sein Partner in diesem Duett, Mark Knöpfler, gemeinsam etwas spielen und dabei das, was mich immer so beeindruckt hat, besonders zum Ausdruck bringen, nämlich verschiedene Musikelemente zusammenführen und gleichzeitig dem Instrument besonders Rechnung tragen, das mir so ans Herz gewachsen ist, nämlich die Gitarre.
Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute mit Jürgen Fitschen, verhinderter Gitarrist.
Ja, mit dem letzten Musikstück verbinde ich auch eine sehr alte Erinnerung. Etwa 55 Jahre ist es her, dass in meinem kleinen Dorf, 450 Einwohner, das erste und auch letzte Rockkonzert stattfand. Zu meiner großen Überraschung war am Baum angeschlagen, dass Rainbow Four aus London zu Gast sind. Die Gruppe sagte mir nichts, aber ich durfte auch ohne Eintritt zu zahlen dabei sein. Es verloren sich 20 Gäste in dem riesigen Saal. Und die vier Jungs auf der Bühne spielten trotzdem mit großer Begeisterung los, übten für das, was später kam. Denn zwei Wochen später waren sie in der Kultsendung von Radio Bremen Beat Club unterwegs. Und ich hatte 1,5 Stunden Gelegenheit, dem Lead-Gitarristen hautnah auf die Finger zu schauen, war so begeistert von seiner Fingerfertigkeit und von dem, was er aus der Gitarre machte, und hatte beschlossen, mir auch eine zu kaufen und zu versuchen, auch nur annähernd so gut spielen zu lernen, wie er es konnte. Es ist ein unerfüllter Wunsch bis heute geblieben. Deswegen habe ich zum Schluss zwei der für mich besten Gitarristen zusammen in einem Stück gefunden, Van Morrison und Mark Knopfler, vielen besser bekannt als der Kopf der in den 70er, 80er Jahren wunderbaren Gruppe Dire Straits. Ich denke, dass man merken kann, dass hier zwei absolute Spitzenkönner sich zu einem gemeinsamen Lied friedlich zusammengefunden haben.
Doppelkopf in H2 Kultur, heute am Tisch mit Jürgen Fitschen, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Bank Stiftung. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Zuhören. So far from your own.